Hallo und herzlich willkommen zu Gutes Thema, ein Good Impact Podcast. Mein Name ist Bianca und heute begeben wir uns in den zweiten Teil unserer Serie zum Schwerpunktthema des Hefts: Was rettet den Regenwald? Kleiner Spoiler, nicht allein dieser Podcast natürlich und auch nicht das Heft, kauft es euch trotzdem, aber wir stellen euch im Heft tolle Ideen, Initiativen, Organisationen und Lösungen vor, wie zumindest im Ansatz der Regenwald geschützt werden kann. Dafür haben wir heute einen ganz tollen Gast zu Besuch. Er heißt Jan Ohne Sorge. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt.
Auf jeden Fall. Wie ohne und Sorge nur zusammen.
So schön. Ohne Sorge, Referent für internationales Projektmanagement bei der Tropenwaldstiftung Oro Verde. Und du sitzt in Bonn, ne?
Genau, ja.
Sehr schön. Wir haben ein paar technische Schwierigkeiten zu überbrücken gehabt, aber jetzt hören wir uns und ihr uns hoffentlich auch. Jan, ich möchte direkt anfangen. Tropenwaldstiftung Oro Verde, hat jetzt vielleicht nicht jeder gehört. Andersrum. Ich will nicht mit Oro Verde anfangen, sondern gerne mit dir. Wie bist du genau zum Waldschutz gekommen oder was ist dein Zusammenhang zum Thema Wald jetzt im Allgemeinen?
Ja, also dann fangen wir mal in der Schule an, würde ich sagen. Da hat das nämlich schon tatsächlich die Grundlagen wurden da gelegt. Und zwar im Politikunterricht, da hatte ich einen sehr engagierten Lehrer. Und bei mir zu Hause wurde auch schon häufig über Politik diskutiert, aber dieser Lehrer hat mir dann auch noch mal so einen Impuls von außen gegeben, dass politische Fragen eben mich sehr interessieren, und ich habe mich dann auch stark im Unterricht engagiert und habe da Gefallen an dem Thema gefunden, Politik. Und besonders spannend fand ich auch den Themenbereich Entwicklungspolitik. Und da ging es dann schon so in die Richtung, und dann habe ich mir eben überlegt, okay, was möchte ich denn studieren, und bin dann auf den Studiengang Internationale Wirtschaft und Entwicklung in Bayreuth gestoßen, und das klang ziemlich gut. Ich habe dazwischen dann noch einen Freiwilligendienst in Südafrika gemacht, und ja, habe mich da auch im Bereich Entwicklungszusammenarbeit engagiert, also hatte so verschiedene Tätigkeiten dort gemacht im sozialen Bereich. Und ja, da ist dann dieser Entschluss, so etwas mit Entwicklungszusammenarbeit auch zu studieren, hat sich da dann auch gefestigt sozusagen. Und ich habe mich dann auch nochmal in die Forschungsliteratur so ein bisschen eingelesen in der Zeit, und bin dann nach Bayreuth gegangen nach diesem Südafrika-Aufenthalt. Genau, und da dann meinen Bachelor gemacht, und das hat mir gut gefallen. Im Bachelor hatte ich verschiedene Perspektiven auf Entwicklung. Da gab es, also im Vordergrund stand die ökonomische Perspektive, gab aber auch viele andere, wie zum Beispiel soziologische, religionswissenschaftliche, ethnologische Ansätze, die wir uns dort mal angeschaut haben. Und das fand ich auch gut, so einen breiten Überblick mal zu bekommen. Bei mir hat dann standen dann vor allen Dingen immer die ökonomischen Fragen im Vordergrund, die haben mich am meisten interessiert. Und dann bin ich auch dementsprechend für den Master nach Göttingen gegangen in Development Economics. Und da standen eben diese ökonomischen Fragen und auch Fragen von Agrar im Vordergrund, weil das natürlich gerade, wenn man jetzt von Entwicklungsländern und Ernährungssicherung spricht, natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Bereich ist. Und genau, also wir sind jetzt noch nicht ganz beim Wald.
Genau.
Ja, aber von dort an ging es dann zum EIDOS, heißt es jetzt. Damals hieß es noch Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, DIE. Und da habe ich dann eben auch im Bereich Entwicklungszusammenarbeit weiterhin gearbeitet. Und im Grunde war es ein bisschen ein Zufall, dass dann die Stelle bei Oro Verde ausgeschrieben wurde. Tropenwald hat mich aber schon immer auch interessiert, aber davor habe ich eben beruflich noch nichts damit zu tun gehabt.
Okay, ich hatte gedacht, vielleicht kommt da irgendeine Story, wie du das erste Mal in einem Tropenwald standst und völlig hin und weg warst. Aber okay, so kann es ja auch gehen.
War jetzt eher die Streber-Story, aber so war es.
Ja. Ist ja auch total in Ordnung. Okay, und so bist du zu Oro Verde gekommen, und vielleicht magst du noch kurz erklären, was Oro Verde denn genau ist. Ich habe gesagt, es ist eine Tropenwaldstiftung, aber was ist Oro Verde genau und was macht Oro Verde
genau? Genau, also es gibt ja viele NGOs im Umweltbereich, mit denen wir auch immer wieder in bestimmten Themenbereichen kooperieren. Also Greenpeace, WWF sind natürlich Namen, die jeder in Deutschland kennt, würde ich sagen. Und wir sind nicht so ein Generalist, sondern wir sind eben ein Spezialist im Bereich der Umwelt-NGOs. Denn wir haben uns wirklich das Thema Tropenwald und seine Rettung vorgenommen. Das schaffen wir natürlich nicht alleine, aber wir wollen da unseren Beitrag zu leisten, weil das einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Sowohl was vom Hintergrund des Klimawandels als auch was die Bewahrung der Biodiversität, also der Vielfalt von Pflanzen und Tieren betrifft. Und ja, auch für die Menschen ist das natürlich unglaublich wichtig, dass ihr, also im Falle von Indigenen zum Beispiel, tatsächlich ihr Lebensraum erhalten bleibt, aber auch für andere Bevölkerungsgruppen, da die, also die leben ja teilweise in sehr engem Einklang mit dem Wald auch. Und da ist natürlich auch für die essentiell, dass der dann eben geschützt wird und nicht abgeholzt wird.
Und dafür setzt sich Oro Verde ein.
Genau, dafür setzen wir uns ein in ganz verschiedener Weise. Also ein Hauptfeld, auf dem wir uns engagieren, sind internationale Projekte. Wir haben jetzt allerdings keine Filialen in Tropenwaldländern, sondern wir arbeiten immer mit lokalen Partnerorganisationen zusammen. Das ist eine bewusste Entscheidung, weil wir auch die lokale Zivilgesellschaft eben stärken wollen. Weil für nachhaltige Entwicklung kann die eben auch sehr, sehr wichtige Impulse setzen. Und schaffen wir auch so ein bisschen die Institutionen oder fördern die Institutionen, die sich dann eben in den Ländern selbst auch für nachhaltige Entwicklung einsetzen. Weil wir als jetzt Deutsche können natürlich auch jetzt nicht nach Mexiko gehen und sagen, hey, wir haben den Plan, wie Mexiko seinen Regenwald schützen kann. Bitte Regierung, setzt das mal um. Mhm. Da fühlen die sich natürlich zu Recht massiv auf den Schlips getreten. Deswegen geht das, gerade die politische Arbeit, da sind wir zu 100% auf die Partner angewiesen, aber auch was Umsetzungsmaßnahmen angeht. Also wir können jetzt nicht alle 3 Monate mal dahin fliegen und gucken, ob die Bäume anständig wachsen. Das muss man natürlich mit lokalen Organisationen zusammen. Mhm. Genau, aber das war der eine Bereich von Oro Verde. Wir sind auch in Deutschland aktiv, zum Beispiel mit der Bildungsarbeit. Da haben wir vom Kindergarten bis zum Hauptschule, Realschule und Gymnasium Unterrichtsmaterialien in verschiedenen Projekten schon entwickelt, die auch auf unserer Website kostenlos zum Download zur Verfügung stehen für Lehrkräfte oder auch für andere Interessierte. Und der Bereich Politik hier selbst in Deutschland und in Europa wird jetzt gerade auch nochmal besonders gestärkt. Wir haben eine neue Vorständin bekommen vor relativ kurzem und die ist von Südwind gekommen, also einer NGO im sozialen Bereich und hat da sich eben auch sehr stark in die politischen Prozesse eingemischt und bringt da viel Wissen und auch Motivation, das Thema anzugehen, mit. Und wir sind da jetzt gerade auch im Aufbau von Kapazitäten und haben zum Beispiel jetzt eine neue Stelle als Politikreferentin, haben wir jetzt eine neue Kollegin, beziehungsweise eine alte Kollegin, aber wir haben diese, die ist jetzt auf diese Stelle gerückt. Ja.
Okay, und wir hatten ja in der ersten Folge dieser Serie zu unserem Schwerpunkt Regenwaldschutz bereits Steffen Kemper zu Besuch bei unserem Good Talk in Berlin. Das ist ja ein enger Kollege von dir vom Global Nature Fund.
Genau.
Jetzt wollte ich wissen, wie hängt ihr genau zusammen, weil das ist mir nicht ganz ersichtlich.
Ja. Ja, ist eine spezielle Kooperation. Also der Global Nature Fund ist auf jeden Fall einer unserer engsten Kooperationspartner, also gerade hier in Deutschland. Wir arbeiten ja auch viel mit internationalen NGOs zusammen, aber hier in Deutschland ist der Global Nature Fund sehr, sehr wichtig für uns, weil wir aktuell in 3 Projekten zusammenarbeiten und auch in der Vergangenheit schon in zahlreichen Projekten zusammengearbeitet haben. Das hat immer wieder zum Erfolg geführt. Und das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass wir eben den Fokus wirklich auf den Tropenwald haben und da viel Fachexpertise haben. Also auch viele Menschen, die Forstwirtschaft oder Biologie studiert haben, arbeiten bei Oro Verde zum Beispiel. Und der Global Nature Fund bringt aber auch was sehr Wichtiges mit, nämlich enge Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen. Also die machen auch viele Projekte hier in Deutschland zur Förderung von Biodiversität in der Landwirtschaft zum Beispiel oder auch, wie können Unternehmen grüner werden. Und da, ja, also wir haben ja auch großes Interesse an diesem Bereich Politik und aber auch Wirtschaft und Finanzen, und dadurch ergänzen wir uns da ganz gut.
Okay, und ihr habt ja auch zusammengearbeitet für eine Fallstudie, über die wir gerne gleich sprechen, wo es um Waldinvestments geht. Und vorneweg möchte ich gerne fragen, weil das eine Frage ist, die mir sofort aufgeploppt ist, als ich zum ersten Mal von euch gehört habe, beziehungsweise vom Global Nature Fund. Und ich bin mir sicher, viele andere, vielleicht jetzt gerade unsere ZuhörerInnen, fragen sich das auch. Warum wird überhaupt in den Wald investiert und wozu? Und wem bringt das was? Also was ist da genau, das ist für mich so erstmal so zusammenhangslos. Wald und Investment.
Ja. Ja, genau. Man denkt eher in erster Linie, ja, man weist Schutzgebiete aus und da ist der Wald dann eben geschützt und wird nicht abgeholzt. Das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Teil von Umweltschutz und auch von unserer Arbeit. Aber gleichzeitig braucht es halt eben alle Stakeholder, die einen Beitrag leisten können zum Erhalt des Tropenwaldschutzes, zum Erhalt des Tropenwaldes. Und die privaten Akteure, die auch Gewinninteressen haben, die können natürlich nicht jetzt irgendwie da beim Schutzgebiet Management eine tragende Rolle übernehmen, weil damit wird ja kein Geld erzielt. Also man schützt das um der Natur selbst, ist auch völlig richtig so, aber das ist halt nicht die richtige, das richtige Gebiet, wo sich private Akteure mit Gewinninteresse engagieren können, sondern die haben natürlich, also die können ganz verschiedene Geschäftsfelder auch haben, die mit Wald zusammenhängen. Also es kann sein, dass die in Agroforst, im Bereich Agroforst tätig sind und verschiedene Bäume pflanzen auf Flächen, die beispielsweise abgeholzt wurden. Also da auch dann tatsächlich ja, für eine Art Wiederbewaldung sorgen, auch wenn es jetzt kein kompletter Wald ist, der da entsteht, sondern eben Bäume in Kombination mit Agrarpflanzen, wie zum Beispiel Kaffee und Kakao. Aber immerhin ist das biologisch dann sehr, sehr wertvoll, wenn das biodivers, also verschiedene Baumarten und auch andere Nutzpflanzen dort angebaut werden, dann hat das einen echten Vorteil für die Tiere, die dort vor Ort sind, weil die können dann dort sich auch ernähren und es ist auch gerade sehr, sehr nützlich, um verschiedene Primärwälder oder sehr, sehr gut erhaltene Wälder miteinander zu verbinden, also sogenannte Biodiversitätskorridore zu schaffen. Dann können die Tiere nämlich auch wandern von einem ja, sehr gut erhaltenen Waldstück zum nächsten, weil sie dann auf dem Weg auch noch Nahrung finden. Und wenn das einfach eine Monokulturplantage ist, wo eine Baumart sitzt und wenn das Tier diesen Baum sozusagen nicht fressen kann, dann kommt es eben nicht weiter. Und dann ist es eben, dann kann es nicht den Weg in das andere Waldstück nehmen, wo vielleicht gerade wieder dann Bäume sind, die gerade Früchte haben, die jetzt total gut wären. Oder da sind vielleicht andere Populationen, wo man wieder dann eben Partner findet, um Nachwuchs zu zeugen. Also da gibt es ja verschiedene Ressourcen, die diese Tiere einfach brauchen und wofür es auch sehr gut ist, wenn die ein großes Habitat haben.
Okay, aber ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt trotzdem immer noch die eine oder der andere fragt, okay, aber warum überhaupt in den Wald investieren? Warum nicht einfach von Anfang an alles Schutzgebiet machen?
Ja, genau, weil das, also man, ich finde, man sollte so viel wie möglich Schutzgebiete machen und die Staaten sollten da auch noch viel mehr tun. Aber es wird, also gleichzeitig haben diese Staaten natürlich auch ein legitimes Interesse daran, ihre Bevölkerung ja, wirtschaftlich zu entwickeln. Also dort gibt es ja ganz andere wirtschaftliche Probleme als hier natürlich. Also Ernährungssicherung ist ein Thema, Bildung ist ein Thema, medizinische Versorgung ist ein Thema. Und da ist dann natürlich auch teilweise eine Konkurrenz gegeben zwischen Waldflächen und eben Flächen, die dann der Nahrungsmittelerzeugung zum Beispiel zur Verfügung stehen. Und das ist halt dann eine Abwägung. Also dann können wir auch nicht uns hinstellen und sagen, ja, alles, was ihr jetzt habt in Tropenwäldern, lasst ihr bitte jetzt unangetastet, weil wir in Deutschland haben so gut wie alle Wälder schon platt gemacht und haben da eben jetzt Agrarflächen drauf oder neue Wälder gepflanzt. Aber ja, das, da haben wir sozusagen keinen Anspruch, das von anderen Ländern jetzt zu fordern, dass die alles schützen müssen. Und ja, wie gesagt, private Akteure werden sich jetzt auch nicht engagieren in einem Bereich, wo es eben keinen Gewinn zu machen gibt. Also wenn man, und man braucht die eben, um neben diesen Schutzgebieten dann eben noch weitere Flächen gut zu schützen, beziehungsweise auch wieder Beforstung zu betreiben.
Also danke schon mal für diese Grundsatzfrage, die zu klären. Ich verstehe natürlich auch total, was du sagst. Also es geht ja auch gar nicht darum, und das, darauf wollte ich auch nicht hinaus, dass wir sagen, hey, ihr dürft jetzt nicht mehr euren Wald roden, weil wir brauchen den zum Klimaschutz. Wir brauchen große Flächen zum Klimaschutz. Aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, der da ist. Wir in Deutschland oder auch in anderen europäischen Gefilden haben unsere Wälder, unsere Urwälder sozusagen zerstört. Kannst du da noch 2, 3 Sätze dazu sagen, wie das gekommen ist oder seit wann das so ist? Weil ich glaube nicht, dass alle das wissen.
Ja, okay, ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht, weil wir sind ja eine Tropenwaldstiftung, da beschäftigen wir uns natürlich nicht mit deutschen Wäldern, aber der Hintergrund ist halt einfach die wirtschaftliche Entwicklung. Also und natürlich auch die, also wir haben ja eine recht hohe Bevölkerungsdichte hier in Deutschland und diese Menschen wollen versorgt werden. Also oftmals ist auch ein Treiber dann, dass man eben Holz braucht als Baumaterial. Früher wurde, glaube ich, auch viel mit Holzkohle gearbeitet. Dafür brauchte man, also dem sind auch viele Wälder zum Opfer gefallen. Dann auch, also glaube ich, teilweise in der Stahlindustrie oder in anderen Industrien, wo eben einfach Kohle gebraucht wurde. Und wenn man nicht gut zugängliche Vorräte von Stein oder Braunkohle gefunden hat, dann bräuchte man eben Holzkohle. Und dann hat man eben die Wälder abgeholzt entsprechend. Und natürlich auch als Fläche für Landwirtschaft. Also das ist ja auch mit Abstand der größte Treiber für die aktuelle Tropenwaldzerstörung, dass einfach Flächen für die Landwirtschaft dann umgewandelt werden, also Wald in Landwirtschaft umgewandelt wird, entweder durch Abholzung oder durch Abbrennen. Und so war das hier im Prinzip auch. Also ja, entweder war man an dem Holz interessiert oder an der Fläche, um darauf Landwirtschaft zu betreiben. Das sind so die größten Treiber.
Wir wollen ja jetzt auch über einen ganz konkreten Ort sprechen, nämlich Kanada. Da habt ihr eine Fallstudie durchgeführt.
Genau, also wir haben schon 2 Fallstudien durchgeführt und eine dritte, die sind wir gerade am Durchführen. Und neben Kanada war das Indonesien, die beiden haben wir abgeschlossen. In Indonesien hat mein Kollege Steffen vom Global Nature Fund ja auch in der letzten Folge schon ein bisschen was erzählt. Über Kanada kann ich jetzt auch gerne noch sprechen.
Sehr gerne. Also ich habe mir aufgeschrieben, die Fallstudie zu Nachhaltigkeit von Waldinvestments, Bürgerwaldinvest in Kanada. Und da habt ihr ein sogenanntes Dauerwaldkonzept erprobt. Und was ich da noch gelesen habe, was sonst noch kaum erprobt ist. Was ist ein Dauerwaldkonzept?
Genau, also wir haben das doch nicht erprobt, sondern eben der Anbieter. Also das Konzept von diesen Fallstudien ist eben, dass wir uns Anbieter von Waldinvestments anschauen und dann eben, wir haben da einen umfangreichen Kriterienkatalog entwickelt und dann beauftragen wir eben lokale Gutachter, die dann auch tatsächlich die Projektflächen in Augenschein nehmen und mit den Leuten, also mit verschiedenen Angestellten oder auch Geschäftsführern dann Interviews führen. Und dann eben da Erkenntnisse sammeln, inwieweit die Investments jetzt ökologischen, sozialen Kriterien tatsächlich genügen. Und die Dauerwaldmethode wurde eigentlich schon vor längerem entwickelt, aber hat sich oder wurde einfach bisher noch nicht so viel angewendet, ist aber aus unserer Sicht auch ökologisch ziemlich vielversprechend. Also das war ganz interessant an dieser Fallstudie. Wir haben bisher 2 Fallstudien realisiert und die hatten ganz unterschiedliche Schwerpunkte, nämlich die Kanada-Fallstudie, die hat den klaren Schwerpunkt auf Ökologie und sie steht noch sehr am Anfang, aber das Konzept dahinter fanden wir schon ziemlich überzeugend. Also in der Praxis ist nichts perfekt, natürlich, aber wenn man das so mit anderen Konzepten vergleicht, die wir uns angeschaut haben, dann ist das schon aus unserer Sicht ziemlich überzeugend, was die Ökologie betrifft.
Und was ist es genau jetzt? Ein Dauerwaldkonzept?
Ja, genau, ja. Jetzt bin ich so von einem aufs nächste gekommen, aber
alles gut.
Genau, das Dauerwaldkonzept bedeutet eben, dass der Wald dauerhaft erhalten bleibt. Also was halt damit überhaupt nicht vereinbar wäre, ist eine sehr verbreitete Praxis auch in Europa, aber auch in Tropenländern, nämlich Kahlschläge. Also dass einfach großflächig alles abgeholzt wird, dann abtransportiert. Dann kommen da wieder neue Setzlinge hin, die sind am Anfang sehr klein und ja, je nachdem, welche Baumart man hat, nach 20 Jahren, nach 30 Jahren oder wie auch immer, kann man die dann wieder abholzen, dann ist wieder alles auf Null gesetzt und dann beginnt das Spiel wieder von vorne. Und das ist eben aus Umweltsicht ja so das Schlechteste, was man machen kann, weil dann, also alle Tiere, die dort leben, die verlieren von einem Tag auf den nächsten ihren kompletten Lebensraum. Mhm. Weil ja, dort ist dann im Prinzip eine Wüste, also eine Wüste mit Baumstümpfen. Und da können die natürlich, also finden die keine Nahrung mehr und ja, entweder können sie sich vielleicht noch in andere Waldstücke retten oder sie sterben. Und das ist natürlich ja überhaupt nicht ökologisch, aber leider sehr verbreitet, weil das halt die kostensparendste Möglichkeit ist. Also man kann sich das auch gut vorstellen, wenn man einmal die ganzen Maschinen mietet, die automatischen Vollernter, die dann da durchfahren und einen Baum nach dem nächsten umhauen, dann ist das sicherlich kostengünstiger, als wenn man einen sehr ökologischen Anspruch wählt und zum Beispiel die Bäume dann einzeln auswählt, die da gefällt werden sollen und die dann vielleicht noch mit Pferden aus dem Wald ziehen lässt, weil das den Boden am wenigsten belastet. Also das ist natürlich klar, was jetzt sozusagen den ökonomischen Vorteil hat, aber das geht eben mit massiven ja, schädlichen Effekten für die Natur einher. Und in der Dauerwald-Methode, wie sie Bürgerwald Invest jetzt umsetzen will, ist es nicht ganz das Extrem mit den Pferden, die die Bäume da rausziehen. Also die benutzen schon Erntemaschinen, aber die achten eben trotzdem sehr auf den Boden. Also zum Beispiel ernten sie dort nur, wenn der Boden auch gefroren ist. Das heißt, der Boden wird halt natürlich viel weniger eingedrückt, wenn der durchgefroren ist, weil der dann einfach viel härter ist. Und die wenden auch noch andere Schutzmaßnahmen an, wie zum Beispiel Reisig vor die Ketten dieser Fahrzeuge zu legen, damit der Waldboden eben nicht so direkt belastet wird.
Okay, jetzt hast du vor allem die ökologischen Aspekte angesprochen, dass der Dauerwald eben auch einfach besser ist für die Natur, wenn wir es jetzt so ganz platt sagen wollen. Wie ist es denn mit den sozialen Aspekten? Wie ist es denn, wenn indigene Menschen in der Nähe leben? Wie geht das zusammen? Oder auf den Grundstücken leben?
Ja, genau. Also das Konzept Dauerwald hat jetzt, glaube ich, nichts dazu zu sagen, weil das ja einfach ein Konzept der Forstwirtschaft ist, sozusagen. Also das beschäftigt sich nicht mit Indigenen. Aber wir haben natürlich uns angeschaut, wie der Anbieter das macht, wie die mit Indigenen umgehen. Und ja, das war also weniger eindeutig jetzt als bei der ökologischen Frage, weil die haben angegeben, dass deren lokale Umsetzer eben auch mit den indigenen Gruppen gesprochen hat und dass die eben keine Bedenken gegenüber dem Projekt haben und es im Gegenteil auch willkommen heißen, weil eben diese Methode ja natürlich auch ihren Vorstellungen von naturgerechten Wirtschaften viel mehr entspricht als jetzt irgendwelche Monokulturplantagen mit Kahlschlägen. Also das ist natürlich auch sehr plausibel. Allerdings wurden halt diese Gespräche nicht dokumentiert, sodass wir jetzt das dann nicht selbst nachvollziehen konnten sozusagen. Und in dem Bereich Indigenen, ja, Arbeit mit Indigenen, gibt es eben auch diesen wichtigen Ansatz des Free, Prior and Informed Consent, also bevor man die Maßnahme umsetzt, soll frei und informiert entschieden werden, ob man dem zustimmt oder nicht, seitens der Indigenen. Mhm. Da wird eben auch verlangt, dass man das dokumentieren muss, sozusagen, um diesen Standard einzuhalten. Dem sind sie jetzt nicht diese Dokumentationspflicht sozusagen sind sie nicht entsprochen. Also ich habe es jetzt Dokumentationspflicht genannt. Das ist jetzt keine gesetzliche Auflage oder sowas. Das ist halt einfach, wenn man diesen Standard erfüllen will, dann muss man das auch dokumentieren. Ich finde, also es hat mir schon eingeleuchtet, was die erzählt haben von ihren Gesprächen mit den Indigenen und auch wenn jetzt die Dokumentation dort nicht stattgefunden hat, würde ich das jetzt eher positiv sehen, aber um diesen Standard auch wirklich zu erfüllen und ja, da auch noch den letzten Beweis zu erbringen sozusagen, müsste man es natürlich auch noch dokumentieren. Ja, die stehen ja auch sehr am Anfang des Investments, also ich kann mir gut vorstellen, dass das dann auch die Kooperation mit den Indigenen und die Dokumentation der Gespräche, dass das sich in Zukunft auch noch verbessern wird. Also prior, also vor der Maßnahme, kann man jetzt natürlich nicht mehr machen, aber auch im laufenden Betrieb ist es ja wichtig, sich dann mit den Leuten vor Ort abzustimmen. Und ja, wenn, also unsere Fallstudien dienen auch oft den Unternehmen dabei oder den Investmentanbietern dabei, eben sich selbst nochmal zu reflektieren und auch Sachen mitzunehmen, die sich vielleicht in Zukunft noch anders machen wollen. Und vielleicht ist das eben auch so ein Punkt, wo die sagen, okay, das haben wir mitgenommen, die Dokumentation können wir einfach noch machen, dann sind wir da auch auf der sicheren Seite.
Und was sind jetzt die Erkenntnisse aus dieser Fallstudie? Was sind so die wichtigsten Punkte, die ihr da feststellen konntet?
Ja, also wir fanden, wie gesagt, die ökologische Herangehensweise sehr überzeugend. Durch das Dauerwaldkonzept, wo eben nur einzelne Bäume dann auch entnommen werden und immer eine kontinuierliche, ein Kronendach eben besteht. Also da werden dann natürlich Lücken entstehen, wenn die einzelnen Bäume rausgenommen werden, aber das ist ja sehr naturnah. Also in der Natur passiert es natürlich auch, dass die Bäume irgendwann absterben und dann umfallen. Dann ist da ein Loch im Kronendach und das wird dann von neuen kleinen Bäumen eben geschlossen. Und das ist im Prinzip sehr naturnah. Und ja, also die Biodiversität, also zum Hintergrund auch noch, die haben eben bestehende Flächen dort in Kanada übernommen, wo auch schon Forstwirtschaft drauf betrieben wurde. Und diese bestehenden Flächen entsprechen jetzt auch noch nicht diesen Dauerwaldstandards. Also deren Plan ist jetzt, diese Flächen zu verbessern nach ihren Vorstellungen und nach dem Dauerwaldkonzept. Und eben, wenn sie dort Bäume ernten, also vor allen Dingen auch, also wenige Baumarten, die da jetzt halt eher konventionell sozusagen angebaut werden, wenn sie da Bäume entnehmen, dass sie dann halt gleich wieder Baumarten anpflanzen, die halt auch dort eigentlich heimisch sind, aber jetzt dort in der Forstwirtschaft keine Rolle mehr spielen.
Und diese Erkenntnisse, die habt ihr jetzt aus Kanada gewonnen und ihr seid ja aber diese Tropenwaldstiftung. Inwiefern sind da jetzt Erkenntnisse dazu gekommen, die sich auch auf andere Wälder übertragen lassen könnten?
Ja, gute Frage. Also erstmal noch zum Hintergrund. Wir haben uns das so aufgeteilt, dass der Global Nature Fund sozusagen, also der Steffen Kemper und die und seine Kollegin, die haben eben hauptsächlich diese Fallstudie geschrieben und ich war da auch Co-Autor. Und andersrum war ich der Lead-Autor bei der Indonesien-Fallstudie, weil ja, als Tropenwaldstiftung sollten wir natürlich auch den allergrößten Teil unserer Arbeitskraft dann auch uns mit Tropenwäldern beschäftigen. Genau, das zum Hintergrund. Aber jetzt zu der Frage, was kann man da auch lernen? Also da kann man eine ganze Menge draus lernen, was das institutionelle Setup von so einem Waldinvestment angeht, weil die haben sich da auch sehr genau mit beschäftigt, wie können wir das wirklich nachhaltig gestalten, weil ein Problem bei vielen Waldinvestments ist halt eben auch, man hat dann zum Beispiel einen Investmentzeitraum von 20 oder 30 Jahren und dann wird eben geerntet, die Anleger kriegen ihr Geld wieder und dann wird aber die Fläche verkauft. Und jetzt kann das Investment natürlich in dieser Zeit auch sehr ökologisch gewirtschaftet haben, aber wenn es dann verkauft wird und dort entsteht wieder eine Monokulturplantage mit Pestizideinsatz, Düngereinsatz, Kahlschlägen und so weiter, dann ist langfristig natürlich nichts gewonnen. Also dann ist, verschlechtert sich der Zustand genauso wieder. Und das haben die ganz bewusst adressiert, indem sie festgeschrieben haben, dass sie eben, also dass das Investment kein Enddatum hat, dass es einfach immer weitergeht. Man kann natürlich seine Anteile verkaufen oder aussteigen, aber es ist nicht so, dass jetzt in 30 Jahren dass dieses Projekt endet. Und auch noch ein sehr wichtiger Sicherungsmechanismus, den sie eingebaut haben, ist eine Sperrminorität. Also sie haben da noch eine NGO aus dem Umweltbereich eingebunden, die 11% der Stimmen oder nee, ich glaube 10,1% der Stimmrechte hat. Und damit hat sie eine Sperrminorität, die verhindern, dass die Satzung geändert wird. Also wenn jetzt auch die Leute, die dort jetzt arbeiten, irgendwann mal in Ruhestand gehen oder den Job wechseln und dann kommen da andere Leute hin, die vielleicht nicht so ökologisch orientiert sind. Selbst dann können die nicht einfach sagen, nee, wir lassen das jetzt mit dem Dauerwaldkonzept und machen hier konventionelle Forstwirtschaft, weil dann gibt es immer diese Sperrminorität und diese Umwelt-NGO, die würde niemals zustimmen, dass man jetzt sagt, nee, wir verabschieden uns jetzt einfach von den Umweltidealen.
Also quasi wie so ein Sicherheitsschloss,
genau,
vor unökologischem Verhalten,
genau, die haben falls sich, die haben,
da sich das ändert.
Ja, also im Studium haben wir sowas auch gelernt, solche Mechanismen, da hieß es dann immer, man bindet sich selbst die Hände. Also man schützt sich sozusagen vor sich selbst als Organisation, dass vielleicht irgendwie Führungspersonal da reinkommt, was es dann anders sieht und dann den kompletten Kurs ändert. Das soll eben nicht passieren.
Ja, spannend, weil natürlich Wälder wachsen im besten Fall ewig und das ist ein längerfristiges Investment und klar, Menschen kommen und gehen in diesen Organisationen. Mhm. Ja, spannend. Ich habe gesehen, bei Oro Verde gibt es auch noch, und ich weiß nicht, ob du dazu so viel sagen kannst, aber ich möchte auch noch für unsere HörerInnen was rausholen, was sie auch im Alltag irgendwie begleiten kann und was sie umsetzen können. Und ich habe gesehen, bei Oro Verde, ihr gebt auch so ein paar Verbrauchertipps für den Alltag.
Ja, genau.
Könntest du unseren HörerInnen auch zwei, drei Sachen mit auf den Weg geben?
Ja, also ich kann das gern machen. Also das ist natürlich ein sehr, sehr breites Thema. Es gibt da viele verschiedene Rohstoffe, bei denen das eine große Rolle spielt. Also Fleisch ist ein sehr großes Thema oder auch Milchprodukte, Soja und Palmöl. Das sind so die Top 3. Dann gibt es aber noch weitere wichtige, wie zum Beispiel Kaffee und Kakao, Holz selbst, Papier. Ja, also das ist relativ, Kautschuk auch noch zum Beispiel. Also es betrifft wirklich viele Bereiche unseres Lebens. Und ja, also wenn man jetzt die Verbrauchertipps da in diesen drei Top-Rohstoffen sozusagen mal, wenn man da mal Tipps geben will, kann man sagen, bei Fleisch- und Milchprodukten hilft es natürlich, wenn man weniger Fleisch- und Milchprodukte isst und im Idealfall gar kein Fleisch mehr isst und vielleicht keine Milchprodukte mehr. Und wenn man das dann tut, dann eben auch lieber weniger und dafür Besseres, also Bio-Siegel zum Beispiel beachten. Bei Palmöl, das ist ja in sehr vielen Produkten drin, oft auch nur zu wenigen Prozent. Also man kann sich die Mühe machen und jedes Mal auf die Zutatenliste schauen, aber wenn man einen vollen Alltag hat, schafft man das vielleicht auch nicht immer. Und es gibt aber, also im Moment ist auch noch sehr viel Palmöl im Kraftstoff tatsächlich drin, also im Biodiesel. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schlechte Einsatzzweck von Palmöl, weil also Palmöl kann man auch nicht einseitig negativ betrachten, weil das zum Beispiel sehr produktiv ist. Also es ist viermal, also die Fläche, auf der man jetzt eine Tonne Palmöl produziert, kann viermal kleiner sein als andere Öle, wie zum Beispiel Rapsöl. Und das ist natürlich super, wenn man kleine Flächen nur braucht für die Landwirtschaft und der Rest der Natur sich selbst überlassen werden kann. Also es hat auch Vorteile, aber der große Nachteil ist eben, dass Palmöl wirklich in den in so einem Tropengürtel eben rund um den Äquator überhaupt nur angebaut werden kann. Und das ist dann natürlich die Konkurrenz zum Tropenwald. Also da ist der Platz natürlich sehr begrenzt. Es ist noch einiges an Tropenwald vorhanden. Und gleichzeitig sind das aufstrebende Nationen, die halt auch mehr landwirtschaftliche Fläche gern hätten. Und da ist es natürlich dann problematisch. Also eigentlich ist es eine sehr effiziente Pflanze, die den Platz gut ausnutzt, aber leider wächst sie nur im Tropengürtel, wo halt der Regenwald auch zu Hause ist. Also das vielleicht kurz als Hintergrund zu Palmöl und dann Soja ist auch noch die Sache. Also das ist jetzt oft ist das Missverständnis, dass man jetzt keinen Soja-Drink mehr trinken soll oder irgendwie keinen Tofu, aber das hat damit nichts zu tun. Also dass diese Produkte werden fast ausschließlich in Europa angebaut und ja sind auch oft biozertifiziert und so. Also das ist überhaupt nicht das Problem, sondern es geht da um Tierfutter. Und Sojaöl. Die Sojapflanze hat da sozusagen zwei Outputs. Einmal das Sojaöl und dann der Rest sozusagen davon, von diesem Ölgewinnungsprozess, der dann eben in der Tiermast verfüttert wird. Und da ja, kann man eben auch wieder dann weniger Fleisch und Tierprodukte essen. Da hat man das Sojathema und das Fleischthema gleich auf einmal abgedeckt. Ja, das wäre wahrscheinlich der wichtigste Verbrauchertipp an der Stelle. Und an dieser Stelle würde ich aber auch nochmal sagen, also das ist sehr schön greifbar und auch ein sehr einfacher erster Schritt, bei seinem persönlichen Konsum anzusetzen. Und das kann auch einen wichtigen Reflexionsprozess in Gang bringen. Aber ich glaube, der viel größere Hebel ist noch die Politik. Also Fridays for Future haben da auch das Motto geprägt, iss gern dein Schnitzel, aber komm zur Klimademo, damit die Bundesregierung strengere Regeln erlässt. Und das bringt halt in der Summe mehr. Also wir können, also wenn alle Hörer jetzt von Ihnen oder von dir, sorry, wenn die alle Hörer vegan werden und keinen Palmöl mehr essen, dann ist das sehr zu begrüßen und das bringt auch was, aber das wird halt das Problem nicht lösen, sondern um das Problem zu lösen, müssen wir wirklich in der Politik ansetzen und da die Rahmenbedingungen ändern.
Vielen Dank für dieses wunderbare Schlusswort. Wir brauchen politische Entscheidungen und strukturelle Veränderungen, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Auf dem Weg dahin setzt ihr euch auf jeden Fall ein für ein ökologisches, ökonomisches und soziales Waldinvestment, wenn man das so sagen kann, beziehungsweise monitort
Auf
ihr
jeden
das
Fall.
auch. Und wer diese Fallstudien im Detail nachlesen möchte, wir verlinken euch die Links natürlich in den Shownotes. Vielen Dank, Jan.
Vielen Dank auch.
Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Good Impact. Hol dir das aktuelle Good Impact Heft oder noch besser ein Abo.